Zum goldenen Meerschweinchen, dein digitales Stammlokal mit Patrick und André.
So, mein lieber Herr André, ich habe Ihren Lebenslauf durchgesehen und ich fand ihn schon interessant, aber ich habe dort eine Lücke entdeckt und darüber möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Ich denke mal, so oder so ähnlich habt ihr bestimmt auch schon mal das ein oder andere Jobinterview geführt oder vielleicht mal auch aus Erzählungen von anderen gehört. Und genau über das sprechen wir heute, über das Thema Lebenslauf. Und zwar nicht nur über das Schriftstück, sondern einfach über das Thema der Lebenslauf an sich, dein Lebenslauf. Was ist der perfekte Lebenslauf gemäß der typischen Konventionen und Einstellungen? Und was ist auch der Lebenslauf, der perfekte Lebenslauf aus deiner Sicht für dich? Und ich denke mal, André, du bist ja gerade auch dabei, deinen Lebenslauf um eine wichtige Station zu erweitern, die alles andere als herkömmlich ist.
Ja, ich würde sagen, Lebenslauf ist so das Typische, was man als Schriftstück kennt. Ich würde es eher so grundsätzlich bezeichnen als Lebensgestaltung. Und das, was ich gerade mache und du auch, das ist ja das Sabbatical. Andere würden es negativ formuliert vielleicht Arbeitslosigkeit nennen. Aber es ist auf jeden Fall eine Station, die später in das Schriftstück bei mir mit reinwandert, mit dem ich mich dann wieder bei einem einen oder anderen Arbeitgeber bewerbe.
Mhm. Das heißt, du empfindest das schon als sehr positiv mit dem, ja, mit diesem Arbeitslosenjahr oder Sabbatical-Jahr, Findungsjahr. Was sind denn so deine Argumente dafür? Ich mache jetzt mal einen auf HR. Mensch.
Ich habe gemerkt, ich habe jetzt ein paar Jahre lang mich in die Richtung bewegt, die mir ganz gut getaugt hat beruflich. Nur die Auszeit, dieses Sabbatical, das wir beide machen, das ist für mich einfach so eine Nachreifezeit, wo man sagt, man orientiert sich ein bisschen neu, wo ich reisen kann und wo man einfach ein bisschen nach sich selber guckt und nicht nur unbedingt nach den Qualifikationen, die einen irgendwie für eine ganz bestimmte Stelle im Lebenslauf qualifizieren. Mhm. Wobei ich sagen muss, also ich war, muss ich zugeben, eigentlich immer sehr engagiert. Also ich war eigentlich gut in der Schule, im Studium war ich auch bei den Besten mit dabei. Und wenn man sich so meinen Lebenslauf anguckt, dann denken sich vielleicht viele Personaler, boah, okay, das ist eigentlich ein ziemlich perfekter Lebenslauf, in Anführungsstrichen. Die Frage ist halt, denke ich, die wir uns heute stellen, also für uns ist es ja mehr Gegenstand. Deine Leinwand, auf der du dich projizieren kannst für den Arbeitgeber.
Mhm. Ja, ich sehe das genauso. Wir sitzen, wenn wir einen Lebenslauf schreiben, teilweise Tage dran, wirklich, ja, holen uns Feedback ein, machen uns Gedanken über die Schriftgröße, über jedes kleine Detail und dann geben wir diesen Lebenslauf ab. Und wir wissen, das ist unser Lebenslauf, da zeigen wir, was wir sind und wir hoffen, dass es ein gutes Feedback gibt. Was wir nicht bedenken ist, wenn die Personaler gerade bei größeren Unternehmen oder auch bei Personalberatungsagenturen diesen Lebenslauf sehen, ist das einer von vielen, den sie an dem Tag sehen. Das heißt, es ist erstmal ein Stück Papier mit irgendeiner Information drauf. Deswegen ist es ja grundsätzlich schon wichtig, dass der Lebenslauf an sich wirklich wertvoll ist, hochwertig ist und auch alles gut kommuniziert ist. Und wenn man sich so die typischen, ja, Beschreibungen anschaut auf lebenslauf.de oder auf anderen Karriereportalen, dann fällt auf, dass immer vor einer Sache gewarnt wird, und zwar vor der Sache Lücken vermeiden. Man sollte Lücken auf jeden Fall vermeiden oder sie zumindest schön ausschmücken, damit das auch wirklich dann immer ganz gut ankommt, genauso wie das Thema bei dir mit der Findungsphase.
Das sind eben diese typischen Ratgeber. Die geben dir ein ganz bestimmtes Layout vor. Die sagen, mach dein Bild oben rechts hin oder lass vielleicht sogar dein Bild weg und beschreiben auch so ein bisschen die Wirkung, die dieser Lebenslauf hat und gehen davon aus, dass das so in eine Sache ist, die irgendwie in Stein gemeißelt wird. Meiner Meinung nach ist es eine ganz individuelle Sache. Man hat nämlich auf der einen Seite die Bewerber, also im Endeffekt jetzt wahrscheinlich dich am anderen Ende der Leitung hier oder auch uns beide. Und wir wollen einfach eine Arbeitsstelle, bei der wir gut Geld verdienen oder vielleicht sogar noch viel idealer, die zu uns passt. Und auf der anderen Seite hat man einen Arbeitgeber sitzen. Das kann ein Startup sein, das kann ein einzelner Unternehmer sein oder es kann ein großer Konzern sein. Und ich finde es einfach grundsätzlich falsch zu sagen, okay, ich halte mich jetzt an einen Ratgeber, mach genau das, was der sagt, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und auf beiden Seiten hast du aber Komponenten, wo du gar nicht einschätzen kannst, ja. Also im Endeffekt, der Lebenslauf ist dann das Kommunikationsmittel zwischen beiden Parteien. Aber was sucht denn überhaupt der Arbeitgeber und was suchst eigentlich du?
Ja, genau. Und da sind wir bei einem ganz, ganz pikanten Punkt. Und deswegen haben wir auch heute dieses Thema für uns ausgewählt, weil wir sind ja als goldenes Meerschweinchen nicht dafür eingetreten, um euch zu erklären, wie der perfekte Lebenslauf auszusehen hat. Vielmehr gibt es sehr, sehr viele Menschen, die mit ihrem Job unzufrieden sind. Das hatten wir in der letzten Folge ganz kurz angesprochen mit den Statistiken. Und wir haben auch selber schon auch Nachrichten erhalten von einigen von unseren Followern in Instagram, die uns geschrieben hatten, dass sie beispielsweise ein Jahr nach Studienabschluss schon keinen Bock mehr auf ihren Job haben. Also auch nicht auf das gesamte Berufsfeld, in dem sie tätig sind. Das heißt, sie haben 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre studiert dafür, viel gemacht, haben jetzt einen Job, der vielleicht sogar gut bezahlt ist und sind nach einem Jahr schon total unglücklich. Die Frage war wirklich, die uns gestellt worden ist, ist das verwerflich? Und wir sagen nach wie vor nein, das ist alles andere als verwerflich. Es ist vielmehr gut, dass du das erkannt hast für dich. Und was hindert dich denn daran zu sagen, du machst nochmal was ganz anderes? Ja, was hindert uns daran? Es gibt einen Begriff dafür, die Sunk-Costs, ja, die kennt ihr vielleicht vom Pokerspielen.
Es sind die, wie übersetze ich es richtig?
Versunkene Kosten.
Das bedeutet im Endeffekt, ihr habt beispielsweise eine Ausbildung und ein Studium gemacht, habt da für 3, 4, 5, vielleicht sogar 6 oder mehr Jahre investiert, seid jetzt auf einem Gebiet ziemlich, ziemlich gut und dann kommt genau der Punkt, früher oder später vielleicht bei dem einen, wo ihr sagt, da fühle ich mich nicht wohl, das will ich nicht weitermachen. Genau dieser Punkt, nicht zu sagen, ich mache jetzt was anderes, das sind diese versunkenen Kosten, diese Sunk-Costs.
Genau, genau. Und da gibt's die, also dieser Effekt geht da dahingehend weiter, dass man sich ja natürlich erhofft, dass aufgrund der Vorinvestitionen energetisch, monetär, zeitlich und alles, sich dann natürlich ein besseres Ergebnis holen lässt. Das ist ja wie beim Poker. Du setzt sehr viel beim typischen Texas Hold'em und siehst dann die ersten 3 Karten auf dem Tisch, es sieht gut aus, du setzt mit den Leuten, dann kommt die 4. Karte auf dem Tisch, du setzt weiter, da kommt die 5. Karte und auf einmal stürzen, krachen deine Chancen ein, wie die Aktien von so manchem kontaktlosen Bezahlsystem die Tage. Du sitzt nun da und hast 2 Möglichkeiten. Entweder du setzt nochmal und gehst auf Bluff oder du merkst einfach, du hast einfach gar keine Chance mehr mit deinen Karten, mit dieser neuen Konstellation und musst einfach raus. Und vielen Leuten, gerade den unerfahrenen Pokerspielern, fällt es dann total schwer rauszugehen, weil sie sagen, nee, jetzt habe ich schon so viel gesetzt, jetzt setze ich auch noch das, weil vielleicht und so weiter. Das heißt, die Hoffnung, rein emotional betrachtet, auf ein besseres Ergebnis führt dazu, dass sie dann diesen Schritt gehen. Anstatt zu sagen, ich gehe jetzt raus, ich beiß auf die Zähne und nimm das halt einfach hin, dass ich da verloren habe.
Und eine ganz wichtige Komponente, die da zusätzlich noch mit reinspielt, ist einerseits natürlich das, was du investiert hast für diese ganze Ausbildung und so weiter. Es gibt auch noch die Umfeldskomponente, sprich dein Umfeld erwartet gewissermaßen, vor allem auch oft die Familie, die Eltern, die erwarten von einem oft, dass man dann, weil er so viel investiert wurde, da auch weitermacht. Und es gibt ja auch so einen gewissen sozialen Druck nochmal obendrauf.
Ja, du willst nochmal was Neues anfangen jetzt. Jetzt hast du doch schon hier so lange studiert dafür. Das macht doch gar keinen Sinn. Jetzt bleib doch mal bei was. Und dann fängst du danach wieder was Neues an, nach 3 Jahren oder was. Also was soll denn das, ne? Also
so. Ja, jetzt bist du ja schon 30, vielleicht willst du nicht mal Kinder oder du solltest doch langsam mal ein Haus bauen.
Ja, man hat nicht immer nur Wunschkonzert im Leben.
Ja, und denk doch mal dran, wenn du jetzt was Neues machst, das ganze Geld fehlt dir nachher später bei der Rente. Ja, aber das sind so Sachen, die werden dann einfach, die kommen dann einfach
alles mit dazu. Gehört, ja.
Und wir beide haben, ich glaube, massig solche Gegenimpulse bekommen, die uns daran hindern wollten, zu sagen, hey, wir machen ein Sabbatical, wir orientieren uns nochmal neu.
Ja, auch bei mir mit dem Startup, weißt du, da kriegst du von Leuten, die noch nie was gegründet haben, erzählt, wie riskant das ist und pipapo und da musst du auf das achten und auf das und dann denke ich mir so, ja Leute, ja, das habe ich schon alles bedacht, das habe ich auch gemacht und das wird auch ganz nüchtern und trocken abgearbeitet mit dem Wissen, dass dann Risiko ist, aber ihr wisst das gar nicht, ihr kennt das nicht, weder fachlich noch emotional, was damit dranhängt und dann seid ihr aber auch nicht die richtigen Ratgeber für mich. Trotzdem nimmt man das natürlich ein bisschen mit und man sitzt dann schon mal abends da und macht sich da Gedanken und zweifelt dann nochmal in seiner Neuorientierung. Jetzt auf jeden Fall mal so der Punkt, was ist jetzt so unser großes Fazit oder unser Zwischenfazit schon mal bei der Folge? Ich merke gerade, wir sind mega kompakt, ey. Wir sind gerade mal bei 10 Minuten.
Ganz ungewöhnlich. Ich denke, ein ganz großes Fazit ist das Thema Linearität und Planbarkeit von der Karriere. Es wird einem oft die Illusion gemacht, ich glaube, das kennt jeder, Man geht in die Schule, macht idealerweise vielleicht sogar als Abitur. Und es gibt dann einfach diese Blöcke, ich sag mal diese Blöcke im Lebenslauf, die man aneinander reihen kann. Nach der Schule kommt idealerweise das Studium oder irgendeine Ausbildung. Dann folgt eine Weiterbildung, dann kommt der erste Job, die erste Beförderung, die zweite Beförderung. Und es wird von allen Leuten so ein bisschen ja impliziert, mach auf jeden Fall in diese eine Richtung weiter, da bist du dann am effizientesten, am besten, da kannst du am meisten Geld verdienen. Und im Idealfall bist du vielleicht irgendwann mal hier Experte oder Führungskraft, irgendwie sowas, eine angesehene Person eben in deinem Beruf. Und wenn du diesen Status erreicht hast, ist alles optimal, dann hast du vielleicht schon deine Kinder großgezogen, dein Haus abbezahlt und so weiter. Aber diese Linearität muss nicht der
deiner Wahrheit entsprechen. Es ist nicht verwerflich, sich da umzuorientieren. Und auch, es ist genauso wenig verwerflich, das zu machen, wenn man noch älter ist. Da fällt mir gerade ein, ich hatte mal so einen Physiotherapeuten, der hat erzählt, der selbstständig, der hat erzählt, dass er mit 40 als Unternehmensberater aufgehört hat und dann zum Physio umgeschult hat. Und seine gesamte Familie, die Kinder damals auch schon in der Schule, haben gesagt, Vater, du bist doch verrückt. Was soll denn das? Und dann hat er gesagt, nee, ich war da kurz vor dem Burnout und ich hatte keinen Bock mehr drauf. Und jetzt knetet der Leute durch. Und da hat er voll Bock drauf. Der ist Mitte 50 glücklich. Der brennt für das Thema. Und ich finde das so begeisternd. Und dann denke ich mir, also auch die älteren Leute, die kriegen das hin, ja. Und das führt mich gerade zu einem meiner Leckerlis, die ich jetzt einfach mal so zwischenzeitlich reinwerfen möchte. Wir haben gerade Sommer, da schnabuliert man mal schon dazwischen so ein bisschen hier so.
Ein kleiner Snack zwischendurch.
Ja, klar.
Popcorn.
Und zwar möchte ich genau dieses Thema, was ich mit diesem Beispiel von dem Physiotherapeuten gerade angebracht hatte, mal ein bisschen mit sachlichen Fakten da unterlegen. Und zwar gibt es eine Journalistin, die auch Köchin ist, die heißt Verena Luger, die hat das Buch Die Irren mit den Messern geschrieben. In dem Buch geht es darum, dass sie mit, ich glaube, 36 Jahren damals als Journalistin aufgehört hatte, hatte keine Lust mehr drauf und wollte unbedingt Köchin werden. Hat sich dann für, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Euro diese eine Haute Cuisine-Ausbildung in Frankreich gegönnt und durfte mit dieser Qualifikation nach knapp 10 Monaten in den großen Küchen anfangen und hat dann bei einem neuen Restaurant von Gordon Ramsay in London begonnen. Hat da ganz normale Schichten geschoben. Normale Schicht heißt 16 Stunden am Tag und so weiter und hat da so viel gelernt und das gemacht, was ihr da wirklich gefallen hatte. Und sie hat gesagt, mit 36 neu anzufangen, wenn du sagst, dass du mal ganz grob 70 wirst, dann hieß das ja, dass du nach der Hälfte deiner Lebenszeit, die du schon verlebt hast, dich umorientierst. Das bedeutet, dass du eigentlich schon so weit bist, jetzt sind wir wieder beim Thema Sunkost, dass es doch eigentlich bescheuert wäre, wenn du jetzt nochmal was Neues machst. Und sie hat gesagt, nee, ich habe mir das anders vorgestellt. Du kannst ja heute locker bis 70 arbeiten und wirst ja auch viel älter dann noch. Du bist ungefähr mit 25 richtig im Berufsleben drin, wenn du wie ich studiert hast. So ganz grob. Und dann hast du 45 Jahre Berufsleben, wo du wirklich tätig sein kannst in irgendwas und beschäftigt sein kannst. Wenn du mit 36 Jahren das mal so ins Verhältnis setzt, dann hast du gerade mal 11 Jahre von 45 Jahren investiert. Das heißt weniger als ein Viertel. Mhm. Auf einmal hast du einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses Thema Zeitverhältnisse. Und das hat sie dazu motiviert zu sagen, ey, ganz im Ernst, in der Schule habe ich nicht gelernt, wie ich Journalistin werde. Da hatte ich Träume und Wünsche und Illusionen, aber in der Berufsausbildung und so weiter oder auch mit den Berufsjahren, da habe ich wirklich diese tiefe Qualifikation gelernt. Und das war ein paar Jahre im Verhältnis zu dem, was jetzt noch kommt. Und deswegen werde ich jetzt Köchin. Und wenn ich dann keinen Bock mehr drauf habe, dann mache ich was anderes.
Da möchte ich noch ein kleines Schokobon praktisch hinterherwerfen. Nochmal ein ganz, ganz kleines Leckerli, das da gut dazu passt. Einer meiner Lieblingsautoren, in Anführungsstrichen, der Hermann Scherer, der hat gemeint, wenn ihr etwas in euch investiert, also tatsächlich praktisch eine neue Ausbildung macht oder ein Buch kauft, ein Seminar macht, eine lange Weltreise, irgendwas, was im weitesten Sinne als Investition gefasst werden kann, dann sagt er, dann ist es keine Ausgabe. Also wenn ihr praktisch das finanziell, in Anführungsstrichen, bilanziert, dann dürftet es nicht so sehen, als hättet ihr da irgendwie Geld dafür ausgegeben, wie für, keine Ahnung, für eine Tankfüllung bei eurem Auto oder so. Sondern er sagt ganz klar, diese Investition, die tätigt ihr für euch und ihr geht davon aus, dass sich diese Investition irgendwann wieder amortisiert. Also, dass ihr das Geld oder was ihr auch immer dann im letzten Endes investiert habt, dass es wieder zurückkommt. Mhm. Lass uns doch mal noch ein bisschen noch mal über dieses, ich sag mal, diesen Flyer, diesen Werbeflyer reden, den man als Lebenslauf bezeichnet. den ihr, wenn ihr euch irgendwo bewerbt, zum Arbeitgeber schickt. Ich habe vorhin gesagt, ich bin absolut gegen diese Ratgeber. Und vielen stößt es jetzt vielleicht so ein bisschen sauer auf, die sagen, ja, hey, also ganz ehrlich, wenn man sich daran hält, was da drin steht, dann hat man ja schon eigentlich viel gewonnen.
Das ist Branchenstandard, das haben wir schon immer so gemacht.
Und es gibt natürlich gewisse Standards, ich sage jetzt mal so ganz einfache Dinge wie beispielsweise Rechtschreibung, ein roter Faden im Lebenslauf, einfach Ordnung, Struktur und so weiter, die natürlich selbstverständlich sein sollten. Mhm. Und worauf ich aber hinaus möchte, ist Folgendes. Ich habe vorhin gemeint, es gibt diese zwei Seiten. Den, der die Bewerbung empfängt, also der Arbeitgeber, und es gibt euch. Und ihr wollt euch ja praktisch als Produkt diesem Arbeitgeber verkaufen. Jetzt habt ihr natürlich die Chance zu sagen, ich gestalte meinen Lebenslauf so mit ein paar Tricks und mit irgendwelchen Ratgebern genauso, dass er für diesen Arbeitgeber perfekt aussieht. Dadurch passiert aber Folgendes. Ich denke, ihr verliert da viel an Authentizität, weil im Endeffekt müsst ihr euch ja auch so verkaufen, wie ihr euch wirklich seht, wie ihr es sein wollt. Und deswegen denke ich, und das ist so nochmal ein zweites Leckerli, das ich jetzt so gegen Ende der Podcast-Folge reinstreue. Deswegen denke ich, ihr solltet den Lebenslauf, den perfekten Lebenslauf, genauso gestalten, wie ihr das möchtet. Einfach an ein paar kleine Regeln halten, die grundsätzlich gelten. Aber es ist so praktisch euer Werbefilm, einfach euer Flyer, den ihr freigestalten könnt, wo ihr entscheiden könnt, mache ich ein großes und ein kleines Bild, wo ihr entscheiden könnt, ob ich bestimmte Inhalte reinbringe oder nicht und wo auch ihr entscheiden könnt, wie lang oder beziehungsweise wie viele Lücken ihr im Lebenslauf habt. Und das ist mir persönlich wirklich eine ganz wichtige Herzensangelegenheit und das möchte ich euch als wichtige Botschaft dieser Podcast-Folge einfach gern mit auf den Weg geben, wenn ich das überhaupt darf. Wenn ich dazu berechtigt bin.
Es ist dir erlaubt von mir, von deiner oberen Meerschweinchen-Instanz. Ich möchte das nochmal erweitern oder ergänzen um einen Satz. Den habe ich damals bekommen von einem Betreuer für eine Hausarbeit, die ich damals in der Uni schreiben musste. Da sollte ich dann das Ergebnis in der Präsentation, in der PowerPoint vorstellen, vor einigen Leuten von dem Lehrstuhl. Das heißt, das sind Doktoranden, Doktoren, Professoren, die sich damit reinsetzen. In diese Vortragsreihe, wo 3-4 Leute mal was erzählen, dann komme ich, der kleine Studi, an und der hat zu mir nur eins gesagt. Langweil die Leute nicht. Die haben einfach keinen Bock, dass du die einfach mit irgendeiner Scheiße zuredest. Langweil die Leute nicht. Und das fand ich so authentisch auch von dem, ja. Und diese Mischung aus sei authentisch, wie du bist. Ich habe dann auch mit Design ein bisschen so gearbeitet in der Präsentation, wie es mir taugt und wie ich dann auch, glaube ich, selber bin. Plus, ich habe echt geschaut, dass ich das interessant gestalte, auch mit ein paar dynamischen Elementen und so weiter. Und das kam ganz gut an. Gab auch eine 1, also alles gut. Aber ich glaube, ob ich da meine Arbeit da präsentiere für eine Note oder ob ich meinen Lebenslauf, also mich selber präsentiere, das ist im Prinzip dasselbe. Also auch da gilt, langweilt die Leute nicht. Wenn ich jetzt hier als HR-Mensch 20 Lebensläufe vor mir hätte und jeder schaut gleich aus, jeder zweite oder vielleicht sogar mehr als die, sind wirklich mit Herzblut geschrieben und sehr viel Mühe. Mhm. Und für mich ist das alles erstmal Papier, schwarz auf weiß, und das muss halt rausstechen, ne?
Man muss eine winzige Einschränkung machen. Ich glaube, es gibt Leute, die von sich selber sagen, hey, ich bin aber einfach langweilig. Ich bin halt einfach so.
Dafür gibt es ja entsprechende Jobs.
Ja, aber dann, dann ist es natürlich auch möglich zu sagen, hey, ich habe gern so einen langweiligen Lebenslauf und der ist halt einfach gehalten und so weiter. Aber für mich ist es genau das, so wie ich bin. Und dann finde ich, ist es auch völlig gerechtfertigt. Ja, dann sollte man sich nicht als Rockstar oder so in einem Lebenslauf verkaufen, auch nicht von der Gestaltung her. Das passt ja dann einfach nicht. Ja, aber ich glaube, ganz, ganz viele, die sagen einfach von sich, nein, ich bin gar nicht so langweilig. Ich bin nicht hundertprozentig angepasst. Ich habe viele Hobbys. Ich bin einfach vielleicht auch ein bisschen kreativ und hab richtig coole Eigenschaften. Und die will ich auch im Lebenslauf zum Ausdruck bringen. Mhm. Und das sollte man auch tun.
Also kann ich voll und ganz nachvollziehen. Mir ging es auch da mit dem nicht langweilig darum, dass ich das alles fancy mache. Das hat einfach mir da in dem Moment getaugt. Es geht mir darum, dass die Präsentation so gemacht wird, dass sie für andere interessant ist und dass die Leute dann merken, cool, da nehme ich jetzt innerhalb von kürzester Zeit maximal viel für mich mit, weil ich das einfach mega cool finde alles. Und als Professor kann er sagen, Mensch, die Erkenntnis ist so prägnant zusammengefasst und das sind die Hauptelemente. Top, verstanden, nach einer Minute, super. Das kann auch ein langweiliges Thema sein. Das war bei mir damals so irgendwas mit Netzberechnung. Also, boah, Aber es kam gut an. Und darum geht es, glaube ich, auch. Und wenn du langweilig bist, dann kannst du dich ja trotzdem so verkaufen, dass du den Leuten zeigst, dass du arbeitstechnisch einfach wirklich was auf dem Kasten hast. Und ich denke mal, viele haben ja wirklich was auf dem Kasten. Mhm. Aber selbst wenn nicht, deswegen waren wir mal vorhin beim Thema Umfeld und Sunk-Costs und damit schließen wir jetzt auch gleich diese Folge. Es kann auch sein, dass ihr in einer Phase eures Lebens seid, jetzt oder später mal, in der ihr einfach keine Lust habt auf das, was ihr macht. Für eine Zwischenzeit oder auch mal für länger, für dauerhaft. Und wenn das so ist, dann ist es einfach so. Und ich schließe mit einem Leckerli von einem, und zwar mit der kurzen Geschichte von einem Bekannten von mir, der damals sich beworben hatte als Bachelorand für eine Stelle. Den wollten sie erst nicht nehmen, weil sie im Lebenslauf eine Lücke von 3 Jahren gesehen haben und die wussten nicht, wo die Lücke herkommt. Und da haben die irgendwie beim mehrfach Durchsehen dann am Schluss irgendwo beim Anhang gefunden, dass der 3 Jahre Surflehrer war in Australien und in Neuseeland. Und dann haben die gesagt, boah, das ist aber echt cool. Und der Typ kam an, ey, mega motiviert, technisch echt gut drauf. Aber der hat einfach so diese Zeit gebraucht für sich und genossen und der hat auch eine ganz positive Energie in dieses Büro reingetragen und das hat schon echt viel ausgemacht, das hat man gemerkt. André, ich möchte dir das letzte Wort überlassen für diese Podcast-Folge.
Vielen Dank, Patrick. Ich finde die Geschichte geil. Man kann das auch so sehen, man bringt dadurch ein bisschen seine Persönlichkeit zum Ausdruck und Leute lechzen heutzutage ja nach Authentizität. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Was mich jetzt noch als Schlusswort, sag ich mal sozusagen, interessieren würde, wie geht es denn euch mit dem Thema perfekten Lebenslauf im Leben? Habt ihr schon mal was gemacht, um einen perfekten Lebenslauf zu haben? Oder würdet ihr gerne etwas tun und habt aber Angst, dass es nachher euer Dokument, euren Werbeflyer, euer persönliches Werbevideo in Anführungsstrichen kaputt macht? Schreibt uns, wir tauschen uns gerne mit euch aus und wir nehmen das auch gerne in die nächsten Podcast-Folgen auf. Und damit verabschiede ich mich auch von euch und wünsche euch noch einen richtig, richtig tollen Tag. Und wir freuen uns beide, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaltet zum
Goldene Meerschweinchen. Also macht's gut, bis dann.